Susanne Gasowski und Britta Sembach. Die Alles ist möglich Lüge. Wieso Familie und Beruf nicht zu vereinbaren sind. Um 6 Uhr aufstehen, duschen und anziehen, Kinder wecken, Frühstück machen und verschlafen den Tag planen. Alle aus dem Haus buxieren, aufräumen, ab zur Arbeit. Etliche Meetings, Deadlines und Telefonkonferenzen, später aus dem Büro hetzen, Besorgungen machen, kurz bei Oma halten, Kinder von Freunden und Gitarrenkursen einsammeln, Abendessen kochen und gleichzeitig bei den Hausaufgaben helfen, Organisationskram und E-Mails erledigen und dann völlig erschöpft ins Bett fallen. Wenn dir das bekannt vorkommt, bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erwerbstätige Frau mit Kind. Denn obwohl der Feminismus zweifelsohne viel erreicht hat, herrscht hinter vielen Klingelschildern noch immer latente Schieflage in der familiären Aufgabenverteilung. Frauen dürfen jetzt arbeiten und erfolgreich sein, sie dürfen aber auch weiterhin Haushalt und Kindererziehung schmeißen, ihre Eltern pflegen, dem Mann lieb, Frau und für Freunde da sein. Diese Blinks legen den Finger in die gern überschminkte Wunde der Geschlechterunterschiede, die es nach wie vor gibt. In diesen Blinks erfährst du, warum Frauen aller Gleichberechtigung zum Trotz noch immer den Bärenanteil der Kindererziehung leisten, warum sie härter um ihre Jobs kämpfen, um dann weniger zu verdienen und warum es Familien in Frankreich und Schweden oft leichter haben. Blink Nummer 1. Unsere Gesellschaft stellt die Arbeit über die familiäre Fürsorge. Unsere Gesellschaft sieht im Normalfall beide Eltern am Arbeitsplatz. Für die Fürsorge kranker Großeltern und kleiner Kinder ist da wenig Raum. Woran liegt das? Das eigentliche Problem ist der enorme Leistungsdruck und Egoismus unserer westlichen Arbeitswelt. Der Andrang der geburtenstarken Jahrgänge der 1960er hat zu einer hohen Konkurrenz auf dem Stellenmarkt geführt. Viele in dieser Zeit geborene Kinder wurden mit einem Leistungsdenken erzogen, das sie Selbstverwirklichung und Anerkennung vor allem im Beruf suchen lässt. Die neoliberale Wende der 1980er hat eine selbstbezogene Mentalität gefördert, in der man sich erst um sich selbst und frühestens danach um andere kümmert. Die Politik lieferte das entsprechende Vorbild nach dem Prinzip privat vor Staat. Zwischen 1969 und 1980 bestach der Flick-Konzern Politiker der Parteien CDU, CSU, SPD und FDP mit insgesamt 25 Millionen Euro. Die Gelder flossen direkt in die Taschen zahlreicher Volksvertreter, inklusive des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl und des CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß. Die Politik trägt also schwere Verantwortung daran, dass der Solidaritätsgedanke derart ausgehöhlt wurde. Die jüngeren Generationen bekamen vorgelebt, Familie ist zwar wichtig, aber der Broterwerb geht vor. Fürsorge und Hausarbeit nehmen bis heute als unentgeltliche Aufgaben in der gesamten Gesellschaft eine zweitrangige Stellung ein. Und da beginnt der Teufelskreis für die, die für andere sorgen. Fürsorge braucht viel Zeit, die wir aber größtenteils auf unsere Berufe verwenden. Also delegieren viele die Fürsorge oder Care-Arbeit an Pflegekräfte, Tagesmütter und Erzieher, die selbst immer mehr für immer weniger Geld leisten sollen. Wer sich dennoch zeitweise gegen den eigentlichen Beruf und für die Pflege von Angehörigen entscheidet, begibt sich in die finanzielle Abhängigkeit eines Versorgers und riskiert den Anschluss ans Berufsleben. Wir sehen klar und deutlich, der Fürsorge gebührt ein höherer Stellenwert in unserer Gesellschaft. Aber wäre es damit wirklich getan? Blink Nummer 2. Die meisten Arbeitszeiten sind kaum vereinbar mit familiären Bedürfnissen. So sehr wir uns auch dagegen wehren, ein Tag hat nur 24 Stunden. Trotzdem wird von vielen berufstätigen Eltern verlangt, im Vollzeitjob mindestens 8 Stunden präsent zu sein. Tja, wer da noch Qualitätszeit mit seiner Familie verbringen möchte, muss sich entweder klonen, beamen oder zaubern können. Fakt ist doch, dass der prototypische deutsche Lebenslauf noch immer wie im 19. Jahrhundert aussehen soll. Traditionell ist dafür Care-Arbeit kein Platz. Damals brachte meist der Mann die Brötchen nach Hause und die Frau kümmerte sich zu Hause um den Rest. Wenn Frauen nun aber auch arbeiten gehen, muss die Care-Arbeit nach Feierabend erledigt werden. Meist müssen Eltern nach der Geburt ihrer Kinder dasselbe Arbeitspensum leisten wie davor. Die Regelarbeitszeit beträgt 40 Stunden. Die staatliche Kinderbetreuung hat allerdings noch immer gewaltige Lücken, die immer öfter von kostenpflichtigen Privatkitas geschlossen werden. Viele Familien mit Kindern rennen daher im Hamsterrad gegen die monatliche Kostenlawine an. Im Büro gibt es für Eltern statt Verständnis oft nur ein müdes Lächeln. Vorgesetzte gehen meist davon aus, dass ihre Mitarbeiter die Familie der Arbeit unterordnen. Schließlich wird im Büro das Geld verdient, nicht zu Hause. Und wer Überstunden schiebt, hat nach wie vor bessere Karrierechancen. Viele Meetings finden außerdem nach 16 Uhr statt, wenn die Kitas schon geschlossen sind. Das bringt die meisten Eltern ins Schwitzen. Darunter leidet auch das Familiengefühl. Wenn sich alle nur kurz und noch ein wenig verschlafen am Frühstückstisch sehen und währenddessen die Woche organisieren müssen, bleibt wenig Zeit für Nähe und Zärtlichkeit. Kinder brauchen aber Liebe, Aufmerksamkeit und stabile Beziehungen. Und das erfordert Zeit, die nicht restlos durch gute staatliche Kinderbetreuung ersetzt werden kann. Dazu kommt, dass auch die beste Organisation nichts hilft, wenn die Kinder krank sind, in der Kita stürzen oder, oh Gott bewahre, einfach mal einen Tag besonders sensibel sind. All das ist nun kein Zufall, sondern Spiegelbild überholter Rollenvorstellungen. Blink Nummer 3. Auch das neue Rollenbild des Mannes hat nicht zur Gleichberechtigung im Familienleben geführt. Wenn man heute durch aufgeräumte Großstadtviertel wie Ehrenfeld, Karow oder Friedrichshain läuft, sieht man immer mehr Väter mit Kinderwägen und eisessenden Kindern an der Hand. Heißt das, die klassische Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern gehört endlich der Vergangenheit an? Ganz so einfach ist es nicht, denn solche Eindrücke sind nur Ausschnitte der Realität. Natürlich haben sich die Rollenbilder, besonders seit den 1968ern, als Männer plötzlich auch Gefühle zeigen durften, ganz klar positiv entwickelt. Viele Männer wollen heute von sich aus im Haushalt helfen und Verantwortung in der Kindererziehung übernehmen. Und doch geht die Entwicklung gesamtgesellschaftlich betrachtet nur langsam voran. Die meisten Männer sehen sich auch heute noch in der Rolle des Ernährers oder Providers, obwohl immer weniger Frauen das wirklich erwarten. Entsprechend stoßen selbst Väter mit den besten Absichten an Grenzen, wenn es um wirkliche Gleichberechtigung in der Familie geht. Da Männer nach wie vor im Durchschnitt deutlich mehr verdienen, fühlen sich viele Familien auf den väterlichen Vollzeitjob angewiesen. Je mehr Verantwortung sie im Betrieb haben, desto schwieriger kommen sie mit weniger als der üblichen 40-Stunden-Woche davon. Für Reduzierungen gibt es wenig bis kein Verständnis. Wenn einer kürzer tritt, müssen Kollegen einspringen oder neue Mitarbeiter eingestellt werden. Beides kostet Geld. Folglich arbeiten zum Beispiel im industriellen Sektor nur mickrige 1,2% der Manager in Teilzeit. Wie sollen Männer in einem Arbeitsklima, in dem eine 40-Stunden-Woche die absolute Norm ist, Zeit für neue Rollen finden? Von Männern wird also nach wie vor erwartet, dass die Familie der Arbeit nicht in die Quere kommt. Flexible Arbeitszeiten werden, wenn überhaupt, den Frauen angeboten. Die Autorinnen zitieren gar eine VW-Personalchefin, die klar bekennt, nur weibliche Angestellte können Job und Privatleben vereinbaren. Dass sich unsere Gesellschaft seit 1968 eher retraditionalisiert, liegt also nicht an konservativen Hausfrauen, sondern einem ganz bestimmten politischen und wirtschaftlichen Klima. Blink Nummer 4. Die Verteilung von Care- und Hausarbeit ist noch immer ungerecht. Wir haben es zuvor bereits gehört, Care-Arbeit leisten heißt, für andere zu sorgen. Doch was, wenn die fürsorgenden Menschen selbst Unterstützung und Zuwendung benötigen? Wer sorgt für die, die für andere sorgen? Der Großteil der Care-Arbeit wird nach wie vor von Frauen geleistet. Für berufstätige Frauen bedeutet das eine kräftezehrende Doppelbelastung. Sie übernehmen neben bzw. nach der Arbeit den Löwenanteil der Hausarbeit und Kindererziehung. Das Gesetz scheint es so zu wollen. Staatlicher Unterhalt wird Müttern in der Regel nur gezahlt, bis das jüngste Kind 3 Jahre alt ist. Danach müssen sie die finanzielle Versorgung der Familie entweder dem Mann überlassen oder irgendeine Stelle annehmen und Kinderpflege, Hausarbeit und Job meistern. Frischgebackene Väter hingegen steigen meist nach einer kurzen Auszeit wieder voll ins Berufsleben ein. Der Trend geht also nicht hin zu echter Gleichberechtigung, sondern zu kurzen Vollzeitvaterschaften. Während die Rückkehr in die sichere Vollzeitanstellung hier garantiert ist, bedeutet Care-Arbeit ein hohes persönliches Risiko. Wer sich zu Hause unentgeltlich um Kinder oder pflegebedürftige Familienmitglieder kümmert, macht sich von der Berufstätigkeit seines Partners abhängig. Sollte der wegfallen, zum Beispiel durch Tod oder Scheidung, bricht die materielle Versorgung zusammen. Wer kein Einkommen erzielt, zahlt auch nicht in die Rentenkasse ein und hat dementsprechend später keinerlei Ansprüche. Da Care-Arbeit im Lebenslauf nicht anerkannt wird, ist der berufliche Wiedereinstieg mit schmerzhaften Kompromissen verbunden. Viele Frauen bekommen deutlich schlechtere Konditionen und niedrigere Positionen angeboten. Die Autorinnen nennen hier gar das Beispiel einer Richterin, die nach ihrer Auszeit wieder als Sachbearbeiterin anfangen musste. Entgegen der fehlenden Wertschätzung leistet Fürsorgearbeit einen extrem wichtigen Beitrag. Irgendjemand muss sich schließlich um die Kinder und Pflegebedürftigen kümmern. Außerdem wird diese Arbeit aller intelligenten Technologie zum Trotz nicht leichter oder weniger, sondern schlichtweg anders. Zur modernen Hausarbeit gehört heute zum Beispiel auch die private Buchhaltung. Echte Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern darf und kann nicht auf eine Frauenquote in Führungsetagen reduziert werden. Wenn wir es ernst meinen, muss es auch in Bezug auf Gehälter, Care-Arbeit und berufliche Perspektiven Gleichberechtigung geben. Aber gibt es überhaupt Beispiele, in denen das gegeben ist? Blink Nummer 5. Andere europäische Modelle können nur bedingt als Vorbild herhalten. Viele schauen neidisch nach Frankreich, wo die Vereinbarkeit von Familie und Beruf offiziell als verwirklicht gilt. Oder nach Schweden, wo ein exzellenter, ausgebauter Sozialstaat Familien das Leben durch unzählige Hilfen leichter macht. Da liegt die Vermutung nahe, dass wir uns davon in Deutschland eine große Scheibe abschneiden können, oder? Tatsächlich herrscht in Frankreich ein anderes Bild von Familie. Die Kindererziehung gehört seit dem 19. Jahrhundert zum nationalen Selbstverständnis und wird staatlich gefördert. Da Frauen mit Kindern im Laufe der Geschichte immer wieder händeringend gebraucht wurden, ist das Bild einer finanziell unabhängigen Working Mom fester Bestandteil der kollektiven Rollenbilder. Frauen kehren nach der Geburt ihrer Kinder schnell wieder in den Beruf zurück, obwohl sie mit einem Betreuungsgeld von bis zu 570 Euro monatlich auch länger zu Hause bleiben könnten. Der hierzulande lange umstrittene Mindestlohn sichert in Frankreich seit Jahrzehnten einen gewissen Lebensstandard. Die reguläre 35-Stunden-Woche lässt neben Beruf Zeit für die Familie. Trotzdem ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Viele Frauen in Frankreich geben ihre Kinder deshalb so früh an Kitas ab, weil sie ihren Job nicht verlieren wollen. Und sie sind trotz der Berufstätigkeit größtenteils allein für Kinder und Haushalt zuständig. Väter erhalten mickrige 14 Tage bezahlten Vaterschaftsurlaub. Eine Zahl mit erschreckend konservativem Symbolcharakter. Auch das schwedische Modell bietet viele Vorteile. Mit 84% der zwischen 1- und 5-Jährigen wird der Großteil der Kinder in erschwinglichen Kitas betreut. Die Beiträge liegen bei 3% des Familieneinkommens für das erste Kind, 2% für das zweite und 1% für das dritte Kind. Der Rest wird hauptsächlich über Steuern finanziert. Die staatlichen Rahmenbedingungen sind generell sehr gut. Eltern können sich insgesamt 16 Monate Elternzeit teilen und erhalten für die Betreuung kranker Kinder Elterngeld in Höhe von 80% des Gehalts an 60 Tagen im Jahr. Das Zweiverdienermodell ist in Schweden die Norm. Konservative Settings wie das Ehegattensplitting oder das typische Bild des männlichen Familienernährers gibt es nicht. Schwedens Bevölkerung ist allerdings viel kleiner. Die demografischen Voraussetzungen für Umverteilungsmaßnahmen sind ideal. Das Modell lässt sich daher nur sehr bedingt auf das überalterte, bevölkerungsreiche Deutschland anwenden. Blink Nummer 6. Wir brauchen andere Arbeitszeiten und eine andere Einstellung. All das ist nun kein Grund für Familien, den Kopf in den Spielplatz anzustecken. Wo ein Problem ist, ist immer auch eine Lösung. Wir selbst müssen uns überlegen, wie wir eine gerechtere Gesellschaft gestalten wollen, in der das Bild von Familie mit den Anforderungen des Lebens Schritt hält. Dabei gilt vor allem, Familien müssen mehr Zeit miteinander verbringen können. Nur wer Zeit hat, kann seinen Kindern und seinem Partner Aufmerksamkeit und Liebe schenken. Wenn die Qualitätszeit der Tages- und Wochenplanung zum Opfer fällt, ist keine Zeit für gemeinsames Spielen, Kochen, Entdecken und Ausdenken. Eine mögliche Lösung wäre die Abkehr der Arbeitgeber von der Präsenzkultur. Viele Menschen wollen arbeiten, können ihr Leben aber zumindest vorübergehend keinem Vollzeitjob unterordnen. Ihnen sollte es ermöglicht werden, flexibel von zu Hause oder woanders aus zu arbeiten oder zwischen Phasen mit 25 Wochenstunden und Wochen mit deutlich mehr Arbeitspensum hin und her zu wechseln. Wenn Kinder nicht mehr Karriereknick oder gar Ende bedeuten sollen, brauchen wir bessere staatliche Rahmenbedingungen. Frauen müssen die gleiche Chance haben wie Männer, nach der Kinderpause in eine Position zurückzukehren, die ihrer Qualifikation und Berufserfahrung gerecht wird. Sie dürfen nicht herabgestuft oder durch unterbezahlte Minijobs von einem vollwertigen Wiedereinstieg abgehalten werden. Wenn die Diskriminierung und Herabstufung ein Ende haben soll, muss unsere Gesellschaft umdenken. Wer anderthalb oder gleich mehrere Jahre Kindererziehung gemeistert hat, ist danach nicht weniger qualifiziert. Sie oder er hat sich wichtige Fähigkeiten angeeignet, sich eventuell gar selbstständig weitergebildet und brennt in der Regel auf die Rückkehr. Care-Arbeit und die Organisation eines großen Haushalts fördern Soft- und Multitasking-Skills, die für viele Stellen unbezahlbar sind. Damit Familien in Deutschland freier entscheiden können, wer zu Hause bei den Kindern bleibt, braucht es auch bei den Gehältern echte Gleichberechtigung. Frauen müssen also wirklich für den gleichen Job das Gleiche verdienen wie Männer. Gerade in Chefetagen müssen besonders die Männer umdenken, damit auch Väter ganz selbstverständlich länger in Elternzeit gehen, Teilzeit beantragen oder weniger Arbeitsstunden pro Woche fordern. Die Möglichkeiten sind da, aber man muss Veränderung wollen, damit sie geschieht. Das waren unsere Blinks zu Die Alles ist möglich Lüge von Susanne Gasowski und Britta Simbach. Die Kernaussage dieses Buches ist: Deutschland spricht gern von Gleichberechtigung, aber tatsächlich gilt, wer sich um Kinder oder Kranke kümmert, hat es in unserer Gesellschaft nach wie vor schwer. Besonders Frauen werden beim Wiedereinstieg ins Berufsleben benachteiligt oder zerreißen sich zwischen Job, Familie und Haushalt. Männer machen wie selbstverständlich nur ganz kurz Pause, verdienen mehr und beantragen seltener geringere oder flexiblere Arbeitszeiten. Wenn wir die Gleichberechtigung wirklich wollen, muss sich unsere Gesellschaft vom klassischen Rollenbild des männlichen Ernährers verabschieden und Care-Arbeit wie Erziehung und Pflege endlich wertschätzen. Und hier noch ein Tipp, was du konkret umsetzen kannst. Sei solidarischer Kollege. Nein, deine Tischnachbarin nimmt die Krankheit ihres Sohnes nicht als Vorwand, um mal wieder eine richtig ruhige Kugel zu schieben. Du wirst sehen, dass sie sich buchstäblich aufreibt, um sowohl im Büro als auch zu Hause allen Aufgaben gerecht zu werden. Statt die Augen zu verdrehen, stärke ihr beim nächsten Mal lieber den Rücken. Na, was denkst du? Treffen die Blinks den Nagel auf den Kopf? Wir haben uns Mühe gegeben, die Kerngedanken des Buches präzise und maximal konzentriert wiederzugeben und dich zum Nachdenken anzustiften. Lass uns wissen, ob uns das deiner Meinung nach gelungen ist und was wir vielleicht noch verbessern können. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Die Alles ist möglich Lüge als Betreff. Wir freuen uns auf deine Meinung.